Hallo, Herr Mohr.
Hallo, grüße Sie, Herr Kreding.
Können Sie vielleicht für den Laien erst einmal erklären, was Uranwaffen genau sind und wieso sie so gefährlich sind?
Uranwaffen sind eine besondere Form konventioneller Waffen, die sehr hart sind. Also sie haben eine besondere Härtung erfahren. Es sind Geschosse, so etwas wie Munition für Maschinengewehre, sind kleinkalibrige Artilleriegeschosse. Die Härtung besteht aus abgereichertem Uran, depleted uranium. Das ist ein ganz dichtes Schwermetall, das Panzer durchdringen kann und dann verheerende Wirkung, also für die Panzerbesatzung sowieso, aber auch für die Umwelt und Menschen in der Umgebung anrichtet. Also nochmal, Uranwaffen sind keine Massenvernichtungswaffen. Sie haben auch nicht direkt mit Atomwaffen etwas zu tun. Sie hängen allerdings mit dem Nuklearzyklus zusammen, weil abgereichertes Uran ist ein Abfallprodukt des Nuklearzyklus. Uranwaffen normal sind besonders effizient aus militärischer Sicht wirkende, aus Sicht eines Menschenrechtler, Umweltschützlers besonders barbarisch wirkende konventionelle Waffen.
Uranwaffen gelten, und Sie haben es schon angesprochen, nicht als Nuklearwaffen, sondern werden als, wie Sie schon sagten, konventionelle Waffen klassifiziert. Nur zum Hintergrund, um diese Klassifizierung zu verstehen. Wieso werden sie als konventionelle Waffen bezeichnet, wenn Uran doch eigentlich radioaktiv und toxisch ist?
Wir haben den größten Unterschied zwischen sogenannten konventionellen Waffen, was natürlich verharmlosend klingt für den Laien, aber es ist nun mal ein juristischer, politischer Terminus, der eingebürgert ist, zwischen diesen konventionellen Waffen, konventioneller Kriegführung und der Kriegführung von Massenvernichtungswaffen. Dazu rechnen Nuklearwaffen, Atomwaffen, die wir hoffentlich bald unter einen Bann, einen Ächtungsvertrag bekommen im Rahmen der Vereinten Nationen. Chemiewaffen, biologische Waffen sind solche Massenvernichtungswaffen, die einfach zum Einsatz kommen mit großflächigen Auswirkungen, mit Millionen von Toten bei ihrem Einsatz. Das ist der grundlegende Unterschied dieser Waffentypen und dieser Art von Kriegführung. Alle Art von Kriegführung ist verabscheuungswürdig, aber es gibt eine Abstufung, und wenn man diese Waffentypen, die Waffen, auch Kriegführungsarten irgendwie in den Griff bekommen will, ächten will, muss man die Differenzierung beachten und darf das nicht so sehr durcheinander mischen.
Nun wird gemutmaßt, dass auch im Jemen Uranmunition zum Einsatz kommt, mit Uranmunition gekämpft wird. Bevor wir über die Indizien dafür sprechen, vielleicht vorher nochmal die Frage, welche Möglichkeiten gäbe es überhaupt, an dieses Uran heranzukommen? Zum Beispiel für einen Staat wie Saudi-Arabien. Was wäre in diesem Fall die wahrscheinliche Bezugsquelle für abgereichertes Uran?
Das abgereicherte Uran kann man sehr schnell und einfach bekommen. Es ist ein Massenabfallprodukt des Nuklearzyklus. Es lagert Millionen Tonnenfach auf der Welt herum. Es gibt diese Urananreicherungsanlage in Deutschland an der Grenze zu den Niederlanden, wo dieses Material auch anfällt. Man könnte es einfach stehlen oder auch ganz billig bekommen. Es ist ein Abfallprodukt. Wie gesagt, die Hersteller wären froh, es loszuwerden. Auf der anderen Seite, die Uranmunition selbst ist eine sehr entwickelte, spezielle, konventionelle Waffenart, die man nicht so einfach herstellen kann. Da braucht man bestimmte Laboratorien in der Entwicklungsphase. Man braucht Waffenherstellungsstrukturen, die nicht jeder Staat vorhält. Wir sagen, als bekannte Uranwaffenhersteller gelten nur bestimmte Firmen, im Wesentlichen außerhalb Europas. Und über diese Firmen, auch über diese Staaten, soweit sie Waffen exportieren, könnte Saudi-Arabien in Besitz von Uranmunition gelangt werden. Man mutmaßt, dass also die USA oder Großbritannien dahinter stecken könnten.
Nun haben Ärzte im Jemen erhöhte Zahlen zu Fehlgeburten und Missbildungen bei Föten festgestellt. Wie kann man da den Zusammenhang zwischen diesen Missbildungen und dem Einsatz von Uranwaffen ziehen?
Es ist aber ein Parallelvorgang zu Dingen, die im Irak geschehen sind, in Syrien, in anderen Kriegsschauplätzen, wo auch speziell Ärztinnen und Ärzte diese Feststellung gemacht haben. Das Kinderkrankenhaus von Basra ist ein Beispiel, wo Ärzte auch diese Zunahme von Fehlgeburten, Missbildungen festgestellt haben, die schlagartig auftraten, sozusagen aus heiterem Himmel, und wo man eigentlich nur eine Verbindung zu Kriegshandlungen herstellen konnte. Weil Uranmunition, Uranwaffen, dieses depleted uranium besitzen, was bei einem Einsatz Aufprall auf Panzerung zu einer hochgiftigen Staubwolke führt, die solche Schäden verursachen kann bei Menschen und auch bei Kindern und viele Jahre nach dem Einsatz die Umweltbelastung noch da ist. Das Problem ist nur, dass man die Kausalität feststellen muss, auch aus der Sicht eines Juristen. Also feststellen muss, es war wirklich jetzt Uranmunition, dieser Giftstaub, der zu diesen Missbildern geführt hat. Und das ist unter Umständen schwierig, und da gibt es eben viele Einwände und Diskussionen und unter Umständen auch Probleme.
Der Krieg im Jemen wäre dann nicht der erste Krieg, in dem Uran zum Einsatz kommt. Welche Folgen von Uranwaffen ließen sich an anderen Orten noch beobachten, abgesehen von den mutmaßlich dadurch verursachten Missbildungen bei Föten?
Sehr signifikant sind Krebsfälle, die beispielsweise auch im Kosovo aufgetreten sind, nachdem dort nachweislich und zugegebenermaßen von der NATO-Seite Uranwaffen eingesetzt worden sind. Also bei Erwachsenen Leukämiefälle, die auch schlagartig auftraten, die ganz dramatisch verlaufen sind. Aber auch da wieder muss man den Dingen auf den Grund gehen. Man sollte nicht vorschnell behaupten, das ist jedenfalls meine Auffassung und auch, glaube ich, die Auffassung von ICTU insgesamt, vorschnell behaupten, überall wo Krebsfälle massenhaft auftreten oder Missbildungen bei Kindern, dann ist das immer die U-Munition als Ursache. Es können andere Ursachen dazwischen kommen. Gifte verschiedenster Art sind im Umlauf im Irak nach jahrzehntelanger Kriegführung, die das Ganze verschlimmern und auch komplexe Ursachenbilder auftreten lassen.
Können Sie ein paar dieser anderen Gifte nennen, andere Dinge, die zum Einsatz kommen in solchen Kriegen, die ähnliche Folgen haben könnten wie eben Uranwaffen?
Das sind alle Formen von Schwermetallen, die in der Regel giftig sind. Das Problem bei Uranmunition oder die besondere Giftigkeit von Uranmunition, eine chemische Giftigkeit, ist, dass eben diese Wolke entsteht und dadurch auch Radioaktivität verbreitet wird. Das ist also eine radiologische und chemische Toxizität, die mit Uranmunition verbunden ist. Andere Schwermetalle, wie beispielsweise Blei oder auch Quecksilber, können ebenfalls Vergiftungen hervorrufen, wo dann die Radioaktivität das Ganze nicht nochmal steigert. Aber wir haben einen Fall in der Bundeswehr, wo nach dem Kosovo-Einsatz ein junger Mann schwer erkrankt ist und innerhalb von Tagen verstarb in Pristina im Krankenhaus. Und der Vater immer vermutet hat, das ist der Fall André Horn, der ist auch durch die Presse gegangen, der Vater immer vermutet hat, die U war die Ursache. Das konnten wir nicht bestätigen. Untersuchungen haben ergeben, dass möglicherweise der junge Mann an einer hochgradigen Bleivergiftung gestorben ist. Überhaupt im Kosovo-Kontext Bergbau betrieben wurde und Blei und andere Gifte einfach im Raum standen und vermengt haben mit die U-Wirkung. Das kann durchaus passieren.
Es gibt Indizien darauf, dass Saudi-Arabien im Jemen Uranwaffen einsetzt und das schon länger. Welche Folgen der Einsatz solcher Waffen für die Bevölkerung eines Kriegsgebiets hat, wie Staaten an Uran herankommen können, das hat Manfred Mohr erklärt. Er ist Völkerrechtler und Sprecher der Internationalen Koalition zur Ächtung von Uranwaffen. Vielen Dank, Herr Mohr.
Sehr gerne.